Bitte stell mir die Frage nicht, wenn es weiß, ich kann ich ja nicht beantworten.
Kultur Viertelstunde. Die Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Auch in der zweiten von zwei Episoden des Gesprächs mit dem in Wien lebenden Erfolgsautor Thomas Raab dreht sich vieles um seinen Metzger, der einmal nachsitzen musste, einmal rot sah und, ganz aktuell, fremd geht. Aber es wird auch über Musik gesprochen, denn Thomas Raab ist schließlich nicht nur Kriminalromanautor, sondern eben auch Musiker. Bestens nachzuhören auf seinem Album Bekenntnis. Somit Ton ab für Mr. Raab.
Was dem Metzger noch auch auffällt, also wenn man ihn liest, oder mir ist es mir so gegangen, ist so quasi diese Visualisierung oder dieser Film, der entsteht, der mitläuft, wenn man das liest. Mhm. Also man kann man gut vorstellen.
Mhm. Verfilmung ist noch kein Thema, ja. Aber vielleicht wird es einmal ein Thema. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Stress davor, weil da würde ich mich gern sehr einbringen. Weil ich unter keinen Umständen will, dass eine Metzgerverfilmung über Geschmack ist zu streiten. Für mich waren die ganzen Hassfilmungen einfach eine absolut ordinäre Angelegenheit. Da ich ja immer sich primitiv, vertrottelt, ordinär, grauslich, kändig verkaufen müssen, das ist mir einfach überhaupt nicht begreiflich. Das verstehe ich nicht. Ja. Das wird, wenn du es in Salzburg spielst, dass da so geredet wird, das, warum? Ja? Salzburg redet niemand so. Und wie will Wiener reden so? Ja? Ganz wenige.
Das ist eine Kunstsprache letzten Endes.
Der Dialekt. Eine Kunstsprache. Mittlerweile. Ja. Aber mich interessiert die Kunstsprache nicht. Mhm. Ja? Ich will sie auch nicht im Kino hören, wenn ich Verfilmung eines Buches sehe, das ich selber sehr gerne gelesen habe. Und wo diese Kunstsprache drinnen nicht vorkommt, weil der Haas schreibt nicht so, wie sie dann reden. Und das wird, wenn ich es erlebe, man weiß ja nicht, vielleicht holst du dich irgendwann einmal, wird so lange, was sie sagen, wenn Metzger nicht passieren. Das mag ich nicht. Und da schreibe ich selber Drehbuch und bemühe mich selber drum und von mir ist soll es ein deutscher Film werden, bevor es ein so ein Film wird. Also, dann soll der Metzger, ich weiß nicht, eine germanische Note haben, bevor er diese Wiener oder den Ehrenslang, der ja Schwafel, den er nicht hat.
Was hältst du denn zu Dialekt, prinzipiell von Dialektsprache?
Ich halte viel davon. Ja. Ich höre sie mir auch gern an, ja. Die denkt und so. Ja. Das finde ich super. Aber das muss authentisch sein. Und ich kann nicht etwas in eine andere Hülle stecken, wenn sie da nicht hineingehört. Das widerspricht sich für mich einfach so. Mhm. Ich habe auch ein Problem damit, Theateraufführungen zu sehen, wo alle gezwungen werden, nackt auf der Bühne herumzustehen und sich auf der Bühne zu vergewaltigen, wo das nirgendwo steht, während ein Monolog gehalten wird. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, das ist, weil der Regisseur seine Schwester nackt sehen möchte. Oder was auch immer. Weißt du, das ist so das. Und dafür Förderungen ausspucken, das bin ich vielleicht extrem konservativ, aber gut. Man geht ja auch gerne ins Theater, um sich verzaubern zu lassen. Ich gehe gerne ins Kino, um mir realistische Filme oder Filme aus einer anderen Zeit anzuschauen. Ich gehe auch gerne ins Theater, um eine Sprache zu hören, die aus einer anderen Zeit kommt und vielleicht auch irgendwie das vorzustellen. Und da gehört es auch hin, finde ich. Bleibt jedem vorbehalten, sich gegenwärtig auszulassen, die Feder zu schwingen und Theaterstücke zu schreiben. Also ich habe zum Beispiel im Punkt einmal eine Romandulia-Aufführung gesehen, schon lange her. Da habe ich in der Pause gewechselt vom letzten Rang in die erste Reihe, weil da war ein Platz frei, ja, von oben schon. Und es beginnt nach der Pause, dass das ein Zelt aufgebaut auf der leeren Bühne und man hört Vögel zwitschern und aus dem Zelt kommt splitternackt, ja. Die Julia vorhin stellt sich an die Bühnenkante. Also wirklich, ich habe alles gesehen, weil ich war damals glücklich, ja, als Mann. Aber, und dann hat sie eine durchsichtige Zahnspange gehabt und sagt, das ist die Nachtigall und nicht die Lehrerin, irgendwie kommt dieser Satz. Ja. Und das ganze Publikum hat gelacht. Und wenn ich war, wow, fesch, ja. Aber das weiß ich weiß nicht, ob ich das sehen will, wenn ich Romeo und Julia sehe im Burgtheater. Weiß ich nicht. Ja. Also ich habe damals...
Man erwartet es sich nicht.
Man erwartet es sich nicht, ja. Man braucht es nicht. Also es steht jedem zu, dass wie es haben möchte. Und entsprechend möchte ich auch nicht, dass sich irgendein ein Regisseur am Metzger austobt. Weil ich könnte nämlich auch, ich habe auch ein bisschen Angst vor Verfilmung insofern, weil wenn es verfilmt wird, wie soll ich dann weiterschreiben, wenn der Metzger Gesicht bekommt? Ein anderes, müsste ich ihn echt,
ja, das
müsste ich das einfach trennen.
Diese Loslösung vom Metzger war nie, noch, kam dir noch nicht in den Sinn, dass du einfach aufhörst mit Metzger und
nein, eine andere Romantikur. Nein, ist einmal viel zu sehr, ist ein, momentan ein Ureinwohner in meinem Inneren, in meinem Hirn. Das geht noch gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ödet mich nicht an. Ich schreibe wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal in der Sandkiste spielen darf und immer vom Fenster zuschauen und müssen, wie die da ihre Burgen bauen. Ich bin jetzt da momentan für mich nicht herauszuholen. Ich verstehe aber, wenn manche schon lange schreiben und dann einfach ein langes Vorleben haben und dann erfinden sie eine Figur und die erlebt dann, dass sie nach 3-4 Büchern vielleicht schon nervig ist. Und dann kann ich mir alles vorstellen. Für mich ist einfach jetzt, wie gesagt, das ist die schönste Phase meines Lebens. Wegen Nachahmung, ich habe ja zu einem Pharmazeuten Kontakt aufgenommen, zu mehreren beim Schreiben, unter anderem zu einem Arzt, der bei einer Pharmafirma arbeitet, Zwecksberatung, Entwicklung und der dann am Ende gebeten, wie ich ihn darauf angesprochen habe, ich würde ihn in der Danksagung erwähnen. Er hat mich gebeten, dass ich ihn ja nicht namentlich erwähne, weil das, was ich da schreibe, oder das, dieses Gift, dieser Eisenhut, dass das wirklich alles möglich ist, dass man jemanden vergiften kann. Und er will nicht als Pate stehen dafür, für das, was dann in der Realität umgesetzt wird. Ich glaube, jemand, der ein Verbrechen verüben will, der braucht keinen Paten. Also das wird jetzt niemand den Metzger lesen und sich denken, boah, das ist aber eine gute Idee, Schwiegermutter mit einem Eisenhutsalat oder was auch immer. 20,60 Euro. Der braucht mich nicht. Für seine Tat.
Ja, vielleicht ist ein Metzger-Krimi zu harmlos, ja, jetzt in dem Sinne. Aber so generell.
Aber diese blutrünstigen Geschichten, also ich lese sie nicht so gerne. Ich habe jetzt die Chemie des Todes gelesen von Beckett. Habe ich am Anfang schon fasziniert, aber dann irgendwie weiß man auch so.
Aber glaubst du, dass das so etwas jemanden derart antörnt, sozusagen?
Na, das glaube ich nicht. Das wahrscheinlich mehr, wenn er am Computer sitzt und Leute abknallt. Obwohl das vielleicht auch einmal lustig ist, ein Spiel zu spielen. Weiß ich nicht, ja. Da müssen wir aber eigentlich die Frage viel früher beginnen, nämlich warum schreibt jemand Lemmis? Bitte stellen wir die Frage nicht, weil das weiß ich, kann ich ja nicht beantworten.
Naja, du hast vorher gesagt, du magst
Klingen lösen, ja, aber lösen. Warum er jemand über die Kante springen lässt und sich überlegt, wie und was.
Nein, ist das so notwendig in einem Krimi? Oder wahrscheinlich würde es ein Publikum langweilen, wenn nur ein Diebstahl verübt wird und das als Krimi-Handlung?
Das ist eine Frage des Schreibens, glaube ich. Ich glaube schon, dass man einen Krimi, wo es nur um Diebstahl geht, so schreiben kann, dass es spannend ist, dass niemand sterben muss. Das macht ja auch das Lubezki für seinen vierten Buch, glaube ich. Stirbt auch niemand, außer Pinguin. Wo ist es? Auch ein Tod. Das ist ja der Pinguin.
Was wünschst du dir so? Oder, ich meine, du hast vorher gesagt, derzeit ist so quasi dein glücklichster Lebensabschnitt.
Ich wünsche mir, dass das mein Schritt in die Selbstständigkeit ist. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man das einmal gerochen hat. Ich weiß nicht, wann meine Arbeit aufhört, wenn man sie anfängt. Das ist der Vorteil und der Nachteil. Aber es ist keine Minute, wo ich irgendwas ungern mache. Ich sitze irrsinnig gern bis, ich weiß nicht, die Morgenstunden und schreibe. Ich muss nicht um 8 Uhr aufstehen in die Schule. Die Kinder gehen mir ab, wirklich. Aber das sind nur die Kinder, die mir abgehen.
Hast du jetzt, also hast du gekündigt? Oder,
ich bin jetzt in Karenz. In Karenz. Dank meiner wunderbaren, ja, Tochter, die halt einen wesentlichen Beitrag an diesen schönen Lebensabschnitt trägt. Und es hat sich einfach wunderbar ergeben, weißt du, das hat ineinander gespielt. Und ich würde einfach gerne ein schreibender, musizierender Mensch sein, ganz. Das ist mein größtes Ziel.
Vielleicht doch noch die CD. Musikalisch ist es ja ein sehr fetter Sound, würde ich mal sagen. Fetter Rock-Sound. Da war so Rock-Pop-Sound. War das so geplant, dass es so
Du, also das Album ist bunt, es ist bunt. Es ist etwas Jazziges oben, es ist eine Ballade, Singer-Songwriter-artig, aber es ist die Nummern, mit denen wir arbeiten, sind fetter Pop-Sound. Ich habe schon viel gemacht, viel Layouts, viel Demo-CDs, von R&B bis Hip-Hop, alles durch die Bank. Und bei diesem Album sind wir als Ursprungsband im Studio gestanden und das spielen wir selber. Wir machen nichts Synthetisches. Und dann ist automatisch das Zusammenhockst mit unserem super Gitarristen, dem Josef Hochedlinger, und der hat einfach klasse Riffs spielt und du siehst dort, wow, das ist super. Und wenn du Musik machst gemeinsam, dann also war bei uns dieser Drang in diese Richtung. Ja. Und darum ist es sehr authentisch, was da passiert ist. Darum ist es notwendig, weil es ist einfach passiert. Es war überhaupt nicht, das war nicht geplant. Natürlich beim Mischen schaust du dann schon, dass es so gemischt wird, dass ein Radio nicht sagen kann, das spielen wir nicht. Ja, weil davon hängt viel ab. Wir haben dann sogar nochmal gemischt. Mit dem Dietz Dienhofer, ein super See, die Größe in Österreich. Und ich sehe mich auch auf der Bühne immer mehr kräftig, rockig, mal auch zum Klavier gehen. Und das gibt mir momentan einfach Berge. Fühle mich stärker und nicht so zerbrechlich wie früher, weißt du, wenn ich am Klavier sitze und emotionale Dinge singe. Und dem muss man auch gewachsen sein. Das würde ich jetzt schon schaffen. Und ich bin auch froh, weil ich glaube, dass ich es tragen kann. Weißt du, dass ich das auch durchstehen kann. Wenn das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren gewesen wäre, oder vor 8, weiß ich nicht, wie es mir gegangen wäre. Ja.
In welcher musikalischen Ahnengalerie siehst du dich sozusagen? Was sind so deine, in welcher Linie, Musiklinie siehst du dich generell? Welche Musiker bedeuten dir viel? Oder welche Bands?
Na, jetzt gar nicht so musikalisch, sondern einfach nur von Persönlichkeiten bedeuten mir unglaublich viel der Reinhard May, der sich mit seiner Gitarre ins Konzerthaus setzt und zwei Vorstellungen macht. Muss einem gefallen oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Der Udo Jürgens, ja, gearbeitet für Leben hat, der Herbert Grönemeyer ganz besonders, der völlig zeitlos drüber schwebt, über die Szene und egal wie er ausschaut, ob man jetzt sieht, schaut er ganz schlecht aus, wenn man sieht immer sich um Gottes Willen, wie geht es dem, ja. Und er steht einfach für sich. Und das wäre einfach klasse, wenn man irgendwann einmal eben für sich steht und nicht mehr diese Frage, diese Frage sich stellen muss, wo gehörst du hinein? Also das ist aber das ist schon sehr vermessen, sich das zu wünschen.
Ja. Also ich glaube, jeder gehört irgendwo hinein.
Ja, das stimmt schon, ja. Aber für mich selber, weißt du, welche Schublade mache ich auf? Konstantin Wecker muss ich auch dazu nehmen. Ja. Aber das sind so Namen, die, wenn du die hörst, das reicht da. Das sind es für mich.
Ja, man verbindet auch natürlich etwas.
Ja, genau. Ja.
Und das möchte, wenn man mal sagt, Thomas Raab, das passiert mit den Leuten.
Ja, wäre schön. Ja, und auch wenn ich auf die Bühne komme und ein Konzert mache, dass sich niemand schreckt, wenn ich jetzt bei der zweiten Nummer, ich weiß nicht, wann jemand mit der Zither auf die Bühne kommt, das ist ein blödes Beispiel, sondern dass es einfach selbstverständlich ist, ja, dass Musik Freiheit auf allen Linien bedeutet. Und das muss.
Na, aber kann man das nicht gerade, wenn man noch nicht so sehr diesen großen Erfolg und noch nicht diesen großen Druck hat als Musiker, eher umsetzen, diese Sachen, dass man macht, was man will, um auszuprobieren?
Konnte ich jetzt, ja. Konnte ich lange machen. Gemacht habe ich es trotzdem, etwa das falsch, ja. Gemacht habe ich es trotzdem, weil ich Musiker sein wollte und nicht ein Musiker, der jedes Wochenende auf einer Hochzeit spielt, damit er davon leben kann, ja? Sondern einfach mit dem was aus mir rauskommt. Und deswegen habe ich Purzelbäume geschlagen und Riesenfelgen und es hat im Grunde gar nichts genutzt. Ich wurde zwar registriert, bin selber plakatieren gefahren in der Stadt, gestraft worden, weil ich im ersten Bezirk das gepickt habe. Um 3 nach Hause, um 7 auf und um 8 in die Schule. Also ich habe mich nach der Decke gestreckt, um irgendwie an die Oberfläche zu kommen. alles, was ich gemacht habe, im Grunde war nicht erfolgreich. Man muss es einfach am Punkt bringen. Es war nicht erfolgreich, musikalisch. Obwohl ich das schon das Gefühl habe, dass ich mir eine gewisse Achtung entgegengebracht wird aus der Musikszene und mich niemand belächelt und so. Und obwohl das wäre wahrscheinlich ja, mit dem muss man erleben, wenn das passiert. Und da geht es sicherlich vielen ganz genauso, unter dem leidest du dann schon. Ja, wenn du alles tust dafür, finanziell und aus deinem Umfeld, und ich kenne ja genug Bands und genug tolle Musiker, wenn es ähnlich geht, die dann wieder im Tunnel spielen für ihre Freund. Ja. Und das ist ein großes Ziel, dass ich musikalisch auftauchen kann, obwohl es keine Notwendigkeit mehr geworden ist für mich dank des Schreibens, was mir sehr innerlich sehr gut anfühlt. Und ich weiß, das ist ein ehrenes Ehrenwort, wenn bei mir mal irgendwas passiert, werde ich kein Musiker sein wie andere Österreicher, die auf der Bühne stehen und nicht einen Zentimeter den Platz frei machen für einen Jungen, der gut ist. Ja. Weil wenn ich schon die Bühne habe, dann tut es überhaupt nicht weh, wenn 15 Minuten wer andere auf die Bühne kommt, den ich klasse finde und der zeigen kann, was er kann. Das habe ich immer angekotzt. A3, wie es alle heißen, ja. Und dann war der Riegel vor. Es hätte niemand geschadet in dem Land, wenn man sich ein bisschen vermischt und ein bisschen zeigt, ja, wir machen Musik. Und da muss ich wieder einen Konstantin weg und auch einen Naidu, ja, den ich auch sehr geschätzt habe. Ja. Die sind da ganz anders. Wo haben sie auch meine ganze Achtung, egal was für Musik sie machen. Und da gibt es auch in der Volksmusik viele, die man auch unterschätzt, wo ich mir es nicht anhöre. Ich muss sagen, ich wehre mich aus. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich mit dem Kulturschaffen generell sehr beschäftigt. Also ich konsumiere, ich kaufe mir kaum CDs, ich konsumiere eigentlich sehr, sehr wenig. Ich verfolge auch sehr wenig. Ich lebe wirklich, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen in einem kleinen Biotop. Ich genieße das sehr. Glaub mir wirklich, ich auch im Literaturbereich, da frage mich jetzt, weil ich halt zufälligerweise da jetzt quer eingestiegen bin, da müsste ich Dinge kennen, die mir einfach gar nichts sagen. Das ist extrem peinlich. Schau, mir sind die Menschen lieber, die Bücher gelesen haben und sich die Autoren und den Titel nicht merken, als die Menschen, die Autoren und Titel wissen, aber das Buch nicht kennen. Ja.
Thank you and good night.